Unser Ausgangspunkt war dein Text Gefährliches Vergnügen, Sex und Feminismus, ein Abriss, der in der ersten Outside the Box zum Thema Emanzipation erschienen ist. Da auch die erste Frage an dich, wo hat eigentlich deine intellektuelle Beschäftigung mit Sex angefangen? Oder anders, aus welchem Bedürfnis heraus hast du dich mit Sex und Feminismus auseinandergesetzt?
Also, ich kann, glaube ich, gar nicht so einen konkreten Punkt benennen. Ich würde sagen, dass Sexualität ist ja ein total großer Teil von Subjektivität und von persönlichem Erleben. Und mit Anfang 20 bin ich dann so in Berührung gekommen mit der queeren BDSM-Szene und dieser neuen Welt, die ich irgendwie total spannend und faszinierend fand. Und habe dann angefangen, mich einfach ein bisschen damit zu beschäftigen. Habe dazu viel gelesen, mit Leuten gesprochen. Und im Zuge dessen hatte ich dann Lust, was dazu zu schreiben. Und die Outside-Redaktion damals, als ich den Text geschrieben habe, war ich selber noch nicht in der Outside-Redaktion. Ich bin dann quasi erst danach richtig eingestiegen und hatte aber auch schon Kontakte zu Redakteurinnen in der Outside. Und die haben dann quasi mich begleitet auch so ein bisschen, haben den Text dann an vorherigen Stufen sich angeschaut, haben mir dann gesagt, hier kannst du vielleicht da noch ein bisschen was zu schreiben oder hast du dich da mal mit beschäftigt? Und dann bin ich auch einfach in dieses Thema dieser feministischen Auseinandersetzung mit Sexualität und Sex tiefer eingestiegen und habe mich dazu belesen und fand es sehr spannend, weil es ja einfach ein sehr konkretes Thema ist, in dem sich, glaube ich, recht viel aufzeigt.
Ja, genau. Das, was du in dem Text machst, ist ja viel so bestimmte historische Momente oder auch wichtige Lektüre, Bezugspunkte von Feministinnen aufzugreifen. Also wie die Sex Wars zum Beispiel oder Judith Butler. Und die gehen ja aber alle, wo sich das so trifft, ist natürlich die Erkenntnis, dass, wie du eben gesagt hast, sich im Sex viel sammelt. Und was sich da ja vor allen Dingen so sammelt, ist, dass da patriarchale Machtverhältnisse reproduziert werden und zugleich das, wie in vielen anderen Bereichen auch, so unsichtbar gemacht wird, also als so natürlich gesetzt wird. So sollte Sex sein. Als wir uns angefangen haben, damit so auseinanderzusetzen, sind wir immer wieder auf diese vielleicht ziemlich platte Frage gekommen, was ist Sex überhaupt? Also was passiert da überhaupt? Was soll das eigentlich sein? Aus welcher Perspektive nähert man sich dem überhaupt?
Also ich würde vielleicht noch vorher ansetzen, du hast an einer Stelle gesagt, dass in der Sexualität oder im Sex patriarchale Verhältnisse reproduziert werden. Ich würde sagen, dass es sogar noch weitergeht, dass Sexualität oder Sex eben auch ein Instrument sein kann, mit dem eine Geschlechterordnung hergestellt, verfestigt wird, mit dem also das eine aktive Rolle sozusagen auch spielt. Ganz konkret natürlich, wenn man an sowas wie sexualisierte Gewalt denkt, aber auch inwieweit Männer und Frauen, also jetzt als dieses Stereotyp sozusagen, erzogen werden oder lernen, in dieser Gesellschaft zu sein als sexuelle Wesen, inwieweit Frauen viel stärker lernen, so Rücksicht zu nehmen auf männliche Bedürfnisse und sich männlichen Wünschen anzupassen, durchaus auch aus vernünftigem Selbstschutz, wie sehr Männer vielleicht eher lernen, dass Frauen was sind, was man irgendwie sich nehmen oder erobern muss oder an dem man irgendwie was ausagiert, auch in der Sexualität durchaus. Also es geht leider noch tiefer sozusagen. Es ist eben nicht nur eine Reproduktion oder es ist nicht einfach nur ein Spiegel, oder sondern es ist schon, hat schon eine recht konkrete praktische Rolle darin auch. Und deine Frage war, wenn ich richtig verstanden habe, ja gut, also eine sehr große Frage, was ist Sex eigentlich, was wollen wir damit eigentlich?
Ja, vielleicht auch, weil wir dann festgestellt haben, okay, da passiert ziemlich viel. Es gibt dann so Betrachtungen, da wird das dann so wie Sex im luftleeren Raum, obwohl es ja gar nicht sozusagen überhaupt nicht in einem Vakuum stattfindet, sondern es sind konkrete Personen, die in konkreten Beziehungen, und mit Beziehungen meine ich jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, sondern eben in Beziehungen stehen, das miteinander tun. Das heißt, es hat dann auch immer wieder unterschiedliche Funktionen. Dann wird es so gesellschaftlich aufgegriffen als, also um auch Politik zu machen und so weiter. Also da geht einfach richtig viel ab.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine erstmal, ich glaube, dadurch wird die Sache auch so heikel, weil die meisten Menschen, natürlich gibt es auch Menschen, die wirklich asexuell sind oder die einfach nur ganz, ganz wenig sexuelles Interesse oder sexuelles Begehren haben. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die meisten Menschen irgendwie auch von sich aus sexuelles Begehren haben. Und Sexualität ist ja durchaus auch was Vielschichtiges. Also das kann irgendwie auf einer Ebene von so einfach körperliche Befriedigung ist so ein Aspekt, ein anderer ist aber auch Nähe, Intimität, Kommunikation, Verbindung und so weiter. Also es hat ganz viele Aspekte und die meisten Menschen haben das irgendwie in sich oder haben da irgendwie ein Interesse, ein Begehren, eine Lust und versuchen dann in dieser Welt irgendwie das zu leben. Und natürlich im Idealfall möchte man das ja leben, ohne Angst zu haben, dass man verletzt wird oder ohne Angst zu haben, dass es gegen einen verwendet wird, die eigene Lust. Und das ist, glaube ich, gerade was für Frauen schwierig ist, dass ihre Lust und auch ihre Unlust nicht gegen sie verwendet wird in einer patriarchalen Struktur oder in einer heterosexistischen Struktur. Und die Frage ist sehr groß, deswegen weiß ich nicht, ob ich die jetzt so klein beantworten kann, aber ich fange mal von einer anderen Ecke an. Ich lese gerade ein Buch, was vielleicht auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt sein kann an meinen Artikel und an viele andere Sachen, die auch in der Zwischenzeit, in diesen schon fast 13 Jahren, seit der Artikel erschienen ist, weiterhin zugekommen und geschrieben wurden. Und zwar ist das von Catherine Angel und heißt Tomorrow Sex Will Be Good Again mit dem Untertitel Women and Desire in the Age of Consent. Und die Autorin untersucht da eben so ein bisschen kritisch die Frage nach dieser Konsenskultur. Also sie knüpft so ein bisschen an MeToo und an schon, also diese, vor allem natürlich in feministischen Kontexten inzwischen, diesen Konsens, dass halt Konsens der Schlüssel zu gutem Sex sei. Ne? Also so dieses, naja, Frauen müssen einfach nur lernen zu sagen, was sie wollen und dann müssen sie irgendwie sich trauen, das zu sagen. Und sie schaut sich das sehr kritisch an und schaut, wie eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, in denen Frauen dieses Sprechen können, überhaupt, ob sie das überhaupt können und was ihnen das erschwert und ob diese Auflösung in diese Richtung, dass Frauen jetzt nur einfach besser lernen sollten zu sprechen, ob das eigentlich die Lösung sein kann. Und da komme ich jetzt drauf, weil mich diese Frage so ein bisschen umtreibt, inwieweit für Frauen eigentlich Sexualität immer mit einem größeren Risiko behaftet ist als für Männer. Mit Frauen meine ich jetzt, also da können durchaus auch nicht-binäre Menschen mit gemeint sein. Ich sage jetzt Frauen in diesem strukturellen Sinne eines patriarchalen Herrschaftsgebildes, inwieweit Frauen da eigentlich immer ein größeres Risiko eingehen müssen, weil sie sowohl befürchten müssen, dass ihr Nein nicht ernst genommen wird, als auch, dass ihr Ja gegen sie verwendet werden kann. Also wenn man das weiterdenkt, wirklich bis hin zu Situationen, in denen Frauen Leute anklagen wegen sexuellen Übergriffen oder Vergewaltigungen und dann vor Gericht irgendwie die Sexualität der Frau auf einmal auf dem Prüfstand steht, so nach dem Motto, ja, aber die hat sich ja mit Leuten via Tinder oder so zu One-Night-Stands getroffen oder die ist doch eine offen freizügige, sexuell freizügige Person, was stellt die sich jetzt so an sozusagen? Das heißt also, als Frau ist man sozusagen immer so ein bisschen, kann man leider sich quasi nicht darauf verlassen, dass man, egal was man macht, nicht am Ende diejenige ist, die das ausbaden muss. Oder wenn man zum Beispiel einmal Ja gesagt hat, dass man dann nochmal Nein sagen darf. Oder dass man zuerst Nein und später auch mal nochmal Ja und dann nochmal Nein sagen darf. Ja, diese Komplexitäten machen es so unheimlich schwer für weibliche Subjekte in dieser Gesellschaft tatsächlich so eine Form von selbstbestimmter Sexualität überhaupt entwickeln zu können und die ausleben zu können.
Ich nenne es jetzt mal so auch so eine Verschiebung, also die auch durch so Konsens entsteht. Das wird auch bei dem Film Pleasure verhandelt. Zwar auch ein bisschen anders, aber da gibt es ja auch Szenen. Sie ist Pornodarstellerin und bevor der Film gedreht wird, wird sie immer gefragt, stimmst du dem zu, machst du das freiwillig und so weiter. Und trotzdem zeigt der Film ja auf, das bewahrt jetzt nicht davor, dass trotzdem auch eine Vergewaltigung passieren kann. Du hast den Film Pleasure ja auch gesehen und also der hat auf jeden Fall die Auseinandersetzung von mir und Tina irgendwie nochmal angestoßen oder diese Frage angestoßen, wie eine Emanzipation von patriarchalen Strukturen in der eigenen Sexualität möglich ist, wie das überhaupt möglich ist oder wie wir dem entkommen können. Und eine These des Films ist ja, würde ich sagen, dass weibliche Sexualität von männlicher Anerkennung abhängig ist. Und der das auf ziemlich vielen verschiedenen Ebenen zeigt. Zum Beispiel eben auch dadurch, dass der Blick der Kamera gedreht wird und dass das Auge der Kamera sich auf die Betrachterin richtet. Also auf die Person, die eigentlich sonst schaut, deren Blick sonst eigentlich in Filmen oft eingenommen wird oder deren Blick eingenommen wird, wenn man Pornos schaut. Und dadurch wird das offenbar gemacht, irgendwie so ein männlicher Blick, der allgegenwärtig dann auf einmal erscheint. Ja, wie hast du denn den Film gesehen oder welche Gedanken wurden da bei dir angestoßen, als du den Film gesehen hast?
Ja, der Film, wie du auch schon gesagt hast, der zeigt ganz gut, dass mit dem Konsens allein leider noch nicht, dass das noch nicht die Lösung sozusagen des Problems ist. Weil die Frauen, die dort gezeigt werden, die Pornodarstellerinnen, das sind ja durchaus selbstbestimmte Frauen, die Lust haben, diese Arbeit zu machen und die auch durchaus karrierebewusst da vorgehen. Also Businesswomen sozusagen, die irgendwie ihr Ding machen und die auch sagen, sie haben Spaß an der Sache und das glaubt man ihnen auch. Also das wirkt erstmal schon sehr glaubwürdig. Und sie müssen allem zustimmen, sie unterschreiben sogar einen Vertrag. Man sieht ja durchaus auch verschiedene Arbeitsbedingungen, das fand ich auch ganz, ganz gut. Der Film ist insofern ja besonders, als dass da tatsächlich ja auch einige ProtagonistInnen aus der Pornobranche mitspielen. Also einige der RegisseurInnen, aber auch PornodarstellerInnen sind tatsächlich auch in dieser Branche aktiv. Von daher vermute ich auch, dass der Film ein relativ realistisches Bild zeichnet und er zeigt eben auch, dass die Arbeitsbedingungen besser oder schlechter sein können. Und trotzdem wird einem sehr unwohl, wenn man diesen Film schaut und macht es einem erstmal nicht besonders hoffnungsvoll, was irgendwie die Zukunft der Sexualität angeht. Und ich glaube, was mir da nochmal deutlich wurde oder was der Film nochmal deutlich zeigt, ist, dass wir es ja mit zwei Feinden zu tun haben, Patriarchat und Kapitalismus. Denn der Film zeigt ja, oder Pornografie überhaupt und auch die Herstellung von Pornografie, eine totale Verdinglichung von Sexualität. Also diese Frauen, die dort Akteurinnen sind, Darstellerinnen sind, die sind wirklich die müssen sich auf eine sehr extreme Art zum Objekt machen lassen oder selbst zum Objekt machen. Ich kann mir schon vorstellen, im besten Fall, dass es dann für die trotzdem darin auch noch Momente von Freude oder Lust gibt. Aber diese Verdinglichung und diese Verengung auf so, wir müssen jetzt hier ein Produkt produzieren, das verkaufbar ist und das eine bestimmte Nachfrage bedient und diese Nachfrage ist rein zufällig eine super patriarchale und frauenerniedrigende, also diese Bilder, die da entstehen sollen, die sind sehr, sehr düster, sage ich jetzt mal. Das geht so Hand in Hand miteinander und das war eine Sache, die mir durch den Film nochmal so sehr deutlich wurde. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles beantwortet habe, was du gefragt hast, aber das war für mich auf jeden Fall nochmal so ein ganz entscheidender Punkt, den der Film aufgezeigt hat.
Ja, ich hänge auch gerade noch, also du hattest vorhin auch so gesprochen über eigene Lust und da haben wir, Lisa und ich, auch drüber gesprochen, als natürlich auch, weil der Titel des Films irgendwie Pleasure heißt und sie kommt an und sie sagt also, she is there for pleasure and not for business. Also wie auch immer, ich will jetzt nicht sagen, dass man eine Protagonistin im Film immer glauben muss oder wie das jetzt zu bewerten ist, aber diese Frage ist ja trotzdem sozusagen, man nimmt dann an, okay, das ist sozusagen meine eigene heterosexuelle Lust und zugleich wissen wir ja auch, dass Lust gesellschaftlich konstruiert ist und das überhaupt nicht meine eigene Lust ist. Und darin, es scheint ja aber schon irgendwie auch ein großes Problem zu liegen, bei dem Lust haben oder die eigene Lust auszuagieren, dass es natürlich auch in diesem heterosexuellen Mainstream-Porno und ich finde ja auch eigentlich im homosexuellen Mainstream-Porno so ganz heterosexuelle, also das ist so die ganze heterosexuelle Struktur abgefahren wird und ich kann daran natürlich Lust empfinden und gleichzeitig stelle ich das ja auf ganz anderen Ebenen intellektuell in Frage und damit muss ich auch meine eigene Lust in Frage stellen, die aber zugleich irgendwie auch ziemlich faul ist manchmal und ja. Sagt, ja, ich habe jetzt aber einfach nur Bock drauf und vielleicht können wir jetzt mal aufhören, hier auf so Queer-Porno-Seiten rumzuschiffen, weil ich will jetzt hier einfach nur und so weiter. Das ist, und weiß, Lisa und ich, wir sind dann so drauf gekommen, dass es schon sehr nahe liegt, auch an dieser, ja, okay, aber das und das ist eben unser falsches Bewusstsein und das müssen wir jetzt irgendwie umlernen, rausnehmen. Und du sagst ja, in dem Text machst du da ja eigentlich so eine Unterscheidung auch. Du sagst, okay, Sex ist aber eben auch ein Spiel. Sex spielt mit bestimmten Imaginationen, Phantasmen und die auszuleben ist das eine und tatsächlich sexistisch zu sein ist das andere. Also sag mal wie denn ja. Nun?
Also ja, ich meine, das, was ich in dem Artikel damals geschrieben habe, das teile ich auch durchaus immer noch, dass man da schon unterscheiden muss. Das eine sind sexuelle Fantasien, sexuelle Bedürfnisse und Begehrensstrukturen, die entstanden sind in einer bestimmten Welt, in die wir halt hineinkommen und in der unsere Sexualität sich eben auch nicht komplett frei, was auch immer frei heißen würde, entwickelt, sondern natürlich innerhalb dieser Gesellschaft. Und dann ist es auch gar kein Wunder, dass wir natürlich auch in unseren Begehrensstrukturen, in unseren Fantasien und Wünschen davon geprägt sind. Und ich würde auch sagen, es ist nicht die Aufgabe der Einzelnen, ihre eigenen Fantasien die ganze Zeit zu überwachen und zu kontrollieren und in eine andere Richtung zu lenken mit aller Kraft. Und dann ändert sich irgendwie die Gesellschaft, sondern nee, also worum es gehen müsste, wäre natürlich eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung, die auf wirklich eine Überwindung von Herrschaft, eine Überwindung von Unterdrückungsstrukturen hinausläuft. Da haben wir, glaube ich, noch echt viel Arbeit vor uns. Wie dann eigentlich die Sexualität aussehen würde, da bin ich völlig überfragt. Also was wäre das dann? Wie wäre diese freie Sexualität? Weil in der gegenwärtigen Situation ist es ja schon so, dass Sex und Begehren oder Lust auch durchaus eine Verwandtschaft oder eine Nähe hat zu Angst, zu Macht, zu Risiko. Also da gibt es ja durchaus eine Verbindung auch. Lust ist ja was sehr Facettenreiches und auch irgendwie teilweise nicht ganz Zugängliches. Und das ist ja auch Teil dessen, was den Reiz ausmacht, dass Sex ja auch ein Raum sein kann, der sich so ein bisschen der Kontrolle entzieht und so ein bisschen der Vernunft entzieht. Und das jetzt ausmerzen zu wollen und zu sagen, so, wir haben jetzt nur noch guten Sex in Anführungszeichen, also gut im Sinne von der irgendwie gar nichts Herrschaftliches enthält, das halte ich irgendwie nicht für den Weg und irgendwie auch so ein bisschen, da würde man, glaube ich, das Kind mit dem Bade ausschütten. Trotzdem kann man sich natürlich fragen, ob da nicht noch mehr ist. Also ich würde da auch noch zwei Texte nennen, die vielleicht ganz interessant sein könnten, um wenn man da sich interessiert und weiterlesen will. Das eine ist ein Text von Bini Adamczak, den man online finden kann. Come On heißt der, von 2016. Und der wurde bei Analyse und Kritik online veröffentlicht. Und da schreibt sie über diesen Begriff der Zirklusion, den sie als Gegenentwurf zum Begriff der Penetration vorschlägt. Und der Text ist sehr kurz und sehr witzig durchaus auch und stellt so ein bisschen diese Frage, warum eigentlich immer der Phallus oder der Penis oder der Dildo mit Macht assoziiert wird und nicht etwa das Loch, also sei es die Vagina, der Anus, der Mund etc. etc. Und da habe ich mich auch ertappt gefühlt durchaus, weil ich in meinem Text damals eigentlich auch diese Gleichsetzung von so der Phallus ist das Dominante oder der Dildo ist das Dominante, das Aktive auch so ein bisschen unkritisch übernommen habe. Dieser Text von Bini Adamczak ist auf jeden Fall eine interessante Anregung. Dann hatten wir in der Ausgabe 6 der Outside einen Text veröffentlicht, das war so ein Reprint von einem Text von Barbara Sichtermann aus den 80er Jahren mit dem Titel Von einem Silbermesser zerteilt. Etwas sperriger Titel, aber in diesem Text geht es um die Frage, inwieweit Frauen eigentlich schlechter als Männer gelernt haben, Objekte zu bilden, und zwar in Bezug auf Begehren und Sexualität und Liebe. Also inwieweit Männern eine Sexualität, in der sie selbst Subjekt sind und die andere Person Objekt, besser gelingt quasi und was Frauen sich davon vielleicht auch lernen könnten und selber aneignen könnten, inwieweit dies vielleicht auch zu einer gleichberechtigteren Sexualität führen könnte, wenn alle Geschlechter gleichermaßen diese Fähigkeit hätten, Subjekt zu sein, aber auch in der Sexualität, im Begehren, Objekte zu bilden sozusagen. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Lesetipp, gibt es auch online. Und ich würde nach wie vor aber unterschreiben, dass es nicht darum gehen kann, sich für seine Fantasien irgendwie zu gängeln. Also das ist, weil diese freie Sexualität, wie gesagt, wir wissen nicht, wie sie aussehen würde in dieser befreiten Gesellschaft, in der es keine Herrschaft mehr gibt. Und im Moment müssen wir mit dem arbeiten, was da ist.
Vielleicht können wir davon ausgehend jetzt ein bisschen konkreter werden. Weil,
noch konkreter.
Ja, du hast auch schon einen Vortrag gehalten zu BDSM und Feminismus, wo du dich auch eben konkret auch auf Erfahrungen in queer-feministischen BDSM-Kontexten beziehst oder da Beispiele benennst. Und kannst du auch hier eben nochmal Beispiele nennen, wo du emanzipatorische Momente in BDSM-Praktiken siehst?
Was ich an BDSM damals so spannend fand oder so hoffnungsvoll oder optimistisch stimmend in Bezug auf Sexualität, war der Aspekt, dass man darin quasi mit vielleicht auch ein bisschen so Fantasien, die so ein bisschen darker sind sozusagen, die vielleicht was mit Unterwerfung oder Beherrschung zu tun haben, dass man die in einem konsensuellen Rahmen mit einem Gegenüber, mit dem man sich im besten Fall wohl und vertraut fühlt, ausleben kann auf der Basis von Absprachen und auf der Basis von temporären Situationen, die man schafft. Und das fand ich einfach spannend, weil ich den Eindruck hatte, da zeigt sich, und das wird in meinem Text, mache ich das ja auch nochmal, arbeite ich da viel mit Preciado, die dazu auch geschrieben hat, dass quasi in BDSM-Praktiken der Vertrag, der der Heterosexualität implizit zugrunde liegt, offengelegt wird. Und mit Vertrag ist da eben quasi gemeint, dass die Heterosexualität von einem Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnis geprägt ist und dass BDSM das sozusagen offenlegt und sagt, so, Herrschaft und Ungleichheit, was machen wir jetzt damit? Wollen wir damit Spaß haben sozusagen? Und dass aber diese Rollen, wer nimmt da welche Rolle ein und wer macht was mit wem und worauf hat, was will man ausprobieren, dass das erstmal verhandelbar ist und austauschbar. Ich muss allerdings heute dazu sagen, dass ich diesen Text damals und auch die Vorträge aus einer queeren Perspektive gehalten habe und auch aus einer Perspektive von Erfahrungen, die aus der queeren Szene waren. Und ich glaube leider, dass teilweise nicht ganz so einfach übertragbar ist auf heterosexuelle Dynamiken und auch auf heterosexuelle Szenen, ohne dass ich da jetzt total viel drüber weiß, aber von dem, was ich beobachtet habe oder mitbekommen habe oder was ich dann in meiner weiteren theoretischen Entwicklung an Auseinandersetzungen oder dazulernen sozusagen hatte, würde ich sagen, wäre ich da ein bisschen pessimistischer, glaube ich, was die Übertragung dieser queeren Erfahrungen oder queeren Beobachtungen auf die Heterosexualität angeht. Weil das irgendwie, also es ist halt so, in einem queeren Kontext begegnen sich Menschen schon auf einer gewissen Ebene erstmal eher als Gleiche als in einem heterosexuellen Kontext. Also als Gleiche in Bezug auf Geschlecht und geschlechtliche Positionen in der Geschlechterordnung. Jetzt natürlich gibt es andere Ungleichheiten, das ist völlig klar. Aber wenn wir über Sex und Begehren reden, dann geht es natürlich sehr stark um Geschlecht und um ja, die Rollen, in die man hineingewachsen ist. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt so optimistische Beispiele zu sagen kann. Kann leider jetzt auch schon wieder nur mit einem Lektüre-Tipp um die Ecke kommen, wenn man sich, also was nämlich auch noch passiert ist, seit ich diesen Artikel geschrieben habe, ist, dass 50 Shades of Grey auf den Markt kam. Also ich habe das ja, der Artikel erschien 2009 und 2011 kam dann das erste Buch von E.L. James aus dieser Shades of Grey-Reihe raus. Und das hatte ja interessanterweise den Effekt, dass BDSM-Praktiken plötzlich in so einem heterosexuellen Mainstream angekommen sind. Und das hat ja unheimlich eingeschlagen. Das war ja total erfolgreich. Es gab ja dann diese Filme auch noch. Und eine Person, die sich damit auch kritisch auseinandergesetzt hat, war Eva Illouz, die Soziologin, die auch viel über Liebe schon geschrieben hat. Und die hat so ein ganz dünnes Bändchen geschrieben mit dem Titel Die neue Liebesordnung, Frauen, Männer und Shades of Grey. Und da untersucht sie so ein bisschen oder mit der Fragestellung, warum genau war das eigentlich so wahnsinnig erfolgreich und schaut sich das genauer an. Und sie kommt so ein bisschen zu dem Schluss, dass Shades of Grey und diese Praktiken und Verträge und diese SM-Konstellation, die dort gezeigt wird, eine Möglichkeit darstellt, auf einer praktischen Ebene und auf einer symbolischen Ebene eine Ordnung wiederherzustellen, die dadurch gestört wurde, dass Frauen und Männer inzwischen rechtlich und wirtschaftlich gesehen zwar vielleicht immer noch nicht ganz gleichgestellt sind, aber schon deutlich gleicher gestellt, zumindest in einigen Teilen der Welt, als früher. Und also das so eine Art Ausweg bietet aus einer durcheinandergekommenen Geschlechterordnung, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse. Ich denke immer noch, dass BDSM-Praktiken ein Weg sein können für manche Leute, um sich auszuprobieren, um irgendwie neue Seiten an sich kennenzulernen. Ich würde aber, glaube ich, vorsichtig sein, das da so als Allheilmittel zu sehen. Und ich würde sogar auch sagen, oder ein bisschen in den Raum stellen, inwieweit das vielleicht sogar heute was ist, was eher schon wieder fast von einem erwartet wird. Also dass man heute vielleicht als Frau eher schon wieder in die Situation kommt, irgendwie abwehren zu müssen oder erklären zu müssen, warum man jetzt halt keinen Bock hat, sich fesseln zu lassen. Und dass das eher wie so in so ein Repertoire, so ein sexuelles Repertoire übergegangen ist, was auch schon wieder leider Gottes so ein bisschen so einen Aspekt haben kann, von sich gegen Zumutungen verwehren zu müssen. Ja, also leider ist keine so wahnsinnig optimistische Antwort von mir auf diese Frage.
Ja, ich finde das schon ganz interessant. Also ich habe so bei der Auseinandersetzung mit Porno auch gemerkt, ja, okay, es gibt natürlich diese Wellen von, was ist gerade in. Also jetzt wollen sich Typen jetzt angucken, wie Frauen ejakulieren und zwar durch ganze Hallen durch oder was. Also und das ist dann so oder genau oder jetzt ist das in, dass man sich irgendwie so und so fesseln lässt. Oder also es gibt ja Pornostars und da sieht man dann sozusagen daran, was die jetzt so als letztes in den letzten zwei Monaten irgendwie so veröffentlicht haben, sieht man so, ah, okay, das ist also gerade. Und dann, klar, wenn man damit, das hat natürlich einen extremen Einfluss, wenn man das konsumiert auf die eigene Sexualität. Wie du eben gesagt hast, wir treffen ja auf zwei Feinde, Patriarchat und Kapitalismus, und die funktionieren, die haben da beide so ihre Funktionsmechanismen, die uns das, was irgendwie schön sein könnte, auch manchmal ziemlich unschön machen. Aber ich dachte noch zu den Verweisen, die du in dem Text gemacht hast, auf Preciado ja auch vor allen Dingen, und das Problem, dass sich das sozusagen nicht auf Heterosexualität oder also genau auf heterosexuelle Zusammenkommen übertragen lässt, ist ja, aber ich meine, geht Preciado nicht eigentlich auch noch viel weiter, weißt du, dass da ja sowieso dieses, das ist ja der Versuch eigentlich, dieses heterosexuelle Konstrukt völlig abzulehnen. Das ist, habe ich so gedacht, also ich habe jetzt auch nicht ewig viel gelesen, aber so ein bisschen eben in dem kontrasexuellen Manifest und mir so Sachen angehört, so Vorträge angehört, wo ich dann dachte, ja, genau, es geht halt erstmal um die Aufteilung des Körpers in Zonen und das Bemerken von, okay, also wenn du weiblich bist, dann soll hier nichts los sein. Wenn du männlich bist, dann soll hier nichts los sein, aber das soll funktionieren. Und dann ist ja genau das, was dann eben passiert. Also dann wird der Anus, wie in der schwulen Bewegung in den 70ern, irgendwie so als das heilige Element aufgerufen, das uns sozusagen unsere emanzipierte Sexualität retten soll. Und also ich finde das auch, also ich finde es extrem schwierig, und zugleich scheint es mir sowas wie, ja, okay, natürlich geht das nicht einfach so zu übertragen, aber wenn ich das ab und zu mal vorhole, das Bewusstsein, dass ich mich jetzt auch selber nicht wieder in so eine Position begebe, die zwar bequem ist, aber sowohl mich in so eine, naja, Objekt vielleicht nicht, aber mich in so ein heterosexuelles Setting reinbegebe und die andere Person ja auch. Ich würde ja sagen, da ist ja niemand freier drin auch, ne? Also auch nicht die Typen sind da auch nicht freier drin oder mehr Subjekt, finde ich eigentlich. Die sind da auch genauso Objekt. Aber ich dachte nur so, eigentlich finde ich das schon irgendwie gute Gedanken. Sie scheinen nur eben sehr, sehr weit weg und können nur in bestimmten Blasen sozusagen irgendwie überhaupt probiert werden.
Und vielleicht könnte man sagen, dass Preciado so ein bisschen so eine freie Gesellschaft schon vorausgreift, in der irgendwie Natur oder die Körperlichkeit tatsächlich nicht mehr so eine große Rolle spielt. Oder, weil zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, kommt ja bei Preciado, das weiß ich jetzt aber nicht mehr, weil ich es gerade nicht vorliegen habe, kommt ja zum Beispiel der Aspekt, wer kann schwanger werden eigentlich bei Sex, gar nicht vor. Und das ist ja schon was, was auch die Sexualität prägt. Also das ist ja schon irgendwie was, was auch irgendwie, das kann man ja nicht einfach abtrennen und sagen, das hat mit Sex ja gar nichts zu tun oder mit unserem sexuellen Begehren oder mit dem, wie wir uns sexuell entwickeln. Das wäre so eine Sache, und ich bin auch immer ein bisschen skeptisch, wenn die Natur so ganz wegdekonstruiert werden soll, weil ich so ein bisschen denke, irgendwie, eigentlich fände ich es ja schöner, wenn wir irgendwie, wenn das irgendwie gelingen könnte, einen Umgang zu finden mit der Natur, was auch immer das dann heißt, der liebevoll ist sozusagen. Also mit der äußeren Natur und aber auch mit unserer inneren Natur, und wo es nicht darum ging, muss irgendwas wegzumachen. Gleichzeitig verwehrt Preciado sich ja vollkommen zu Recht gegen Natur als Argument, also gegen Natur als Machtinstrument. Die Natur wird heranzitiert, um zu sagen, so ist es richtig, so ist es falsch. Also das ist natürlich ganz klar. Aber da kann sozusagen aber die Natur ja nichts für. Das ist ja eine gesellschaftliche Struktur, die halt behauptet, Heterosexualität allein wäre natürlich, oder dass Frauen das wollen und das nicht, oder dass Männer so und so sind und nicht so. Das ist ja alles Gesellschaft. Da wird ja Natur instrumentalisiert oder herbeizitiert als Argument.
Du meintest gerade, dass was Preciado da auch eigentlich ein Stück weit voraussetzt, das ist eben schon eine andere Gesellschaft. Das kontrasexuelle Manifest denkt schon mit anderen Menschen. Dann ist ja so die Frage, okay, wie geht man aber mit den Menschen um, die ja noch da sind? Oder also wie kann man da hinkommen? Und das ist ja auch gar nicht so leicht eben. Oder das macht ja dann auch den Pessimismus aus. Und wir haben da auch mit Ninja Thyberg darüber gesprochen, also wie kann man sich emanzipieren in der Sexualität? Und eben genau darüber gesprochen, wie könnte so ein Weg denn aussehen? Dieses Dazwischen, wie füllt man das, oder wie geht man das an? Und sie hat da eigentlich von einem Umlernen gesprochen oder sich dafür ausgesprochen, um zu lernen, neue Wege einzuschlagen in der eigenen Sexualität. Und ganz konkret meinte sie zum Beispiel, okay, man kann sexuelles Begehren tatsächlich verändern, indem man versucht, anderes sexuelles Begehren zu lernen, zum Beispiel indem man anfängt, andere Pornos zu schauen. Und das ist halt nicht einfach. Aber also das funktioniert auch nicht einfach so, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man die ganze Zeit sich Mainstream-Pornos anschaut und das irgendwie heiß findet und dann schaut man sich ein Porno an, der ganz anders gedreht wird, wo halt Menschen ganz anders miteinander Sex haben, dass man das dann auf einmal heiß findet. Das funktioniert nicht so einfach, aber das kann funktionieren, wenn man das immer wieder wiederholt und sich da auch reinbegibt. Genau, und das war irgendwie so dieses starke Argument dafür, umzulernen und sich das auch zu trauen, aber eben auch, dass es halt nicht einfach ist. Was denkst du zu diesen dazwischen, wie man das angehen kann?
Also nochmal zum Anfang deiner Frage zurück. Ich glaube, und auch nochmal bezugnehmend auf das, was Tina, glaube ich, eben gesagt hat, dass ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich echt nicht einreden lässt, man müsste irgendeine bestimmte Praxis machen oder irgendwas Bestimmtes können oder irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise Sex haben, damit man jetzt irgendwie cool ist und dazugehört oder auch eben damit man irgendwie eine coole, emanzipierte, feministische Sexualität hat. Also das, da muss man echt sehr aufpassen. Also apropos Verdinglichung und irgendwie auch wieder Formen, subtile Formen von weibliches Begehren oder weibliche Sexualität irgendwie zurechtstutzen. Und dann am Ende geht es nämlich dann doch plötzlich wieder um den Mann und dessen Blick und dessen Lust und Begehren. Also da muss man, glaube ich, da wünsche ich einfach allen oder uns, dass man da irgendwie dass man sich da nicht verarschen lässt. Ja? Also so dieses, nee, es ist völlig boogie. Also auch wenn man so den allerharmlosesten Vanilla-Sex haben möchte, das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss sich nicht würgen lassen beim Sex und nicht quer durch den Raum ejakulieren, damit man irgendwie befreit oder cool oder feministisch ist. Also da irgendwie ganz klar sich dem auch zu verwehren, dass es da so ein, dass Sex positiv auf einmal gegen einen verwendet wird und dass man eigentlich unter dem Label von Sex positiv dann plötzlich auch irgendwie was leisten und was abliefern müsste. So, das war mir noch wichtig zu sagen, weil ich das einen ziemlich wichtigen Punkt finde, weil so funktioniert Kapitalismus eben auch, dass da viel auch geht und viel auch einverleibt wird und aufgenommen wird. Und am Ende wird man mit seinen ursprünglich mal privaten Fantasien in Form von Produkten konfrontiert. Und plötzlich ist es nicht mehr das eigene. Und da irgendwie wachsam zu sein und sich nichts einlabern zu lassen, das finde ich, glaube ich, wichtig. Und zu der Frage des Umlernens, ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Gedanken. Also ich mag, glaube ich, den Begriff des Umlernens nicht so gern oder hätte da eine Schwierigkeit mit. Aber ich finde, alles, was mit Horizonterweiterung zu tun hat und sich öffnen für Neues und neugierig sein und schauen, ob man nicht noch, ob das eigene Begehren und die eigenen Lüste nicht doch noch vielfältiger sind, als man das bisher dachte, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und da offen zu bleiben und wandelbar zu bleiben und sich einzulassen auf Neues und vielleicht eben wenn man merkt, eigentlich bin ich unzufrieden mit der Art von Pornografie, die ich konsumiere, dann eben zu schauen, was gibt's anderes und kann ich das vielleicht einfach mal ausprobieren, auf jeden Fall. Also, und vielleicht trotzdem eben auch sich klar zu machen, dass diese befreite Sexualität unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich niemals vollständig zu haben sein wird, weil sie eine grundsätzliche gesellschaftliche Veränderung und Überwindung von Herrschaft benötigen würde und auch von materieller Ungleichheit und von juristischer Ungleichheit. Aber dass es natürlich trotzdem gelingen kann und ja oft auch gelingt, in konkreten Kontakten mit konkreten Menschen und mit sich selber freudvolle, lustvolle, gute, schöne Erfahrungen zu machen. So, also da weder jetzt in so einen totalen Pessimismus zu verfallen, noch sich selber auch so die Last aufzubürden, dass man das jetzt mit seinem eigenen Begehren alles regeln und auflösen muss, weil das halte ich einfach für unrealistisch. Ich denke, das ist eine gesamtgesellschaftliche Arbeit, an der viele andere Punkte auch dranhängen. Es gibt ja auch dazu Forschung, also es gibt dieses Buch, ich habe es selber nicht gelesen, es hat den schönen Titel, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben, wo, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch der Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Gleichstellung und gesamtgesellschaftlicher Gleichstellung und weiblicher Lust oder weiblicher befriedigender Sexualität untersucht wird. Und das ist ja ein Aspekt nur auch davon, was uns einengt und einschränkt und uns vielleicht die Möglichkeit gibt, Ja oder Nein zu sagen oder sie uns eben auch erschwert.
Ich habe mich auch schon gefragt, was diese ganze Beschäftigung jetzt auch ist. Ich meine, klar, jetzt ist das halt so kondensiert, mal so in ein paar Wochen. aber ich habe mich schon gefragt, was das jetzt auch mit mir macht, dass ich irgendwie ständig irgendwie überall so Vulven, Phallus, alles Mögliche mich durch irgendwie das ganze Porno-Repertoire irgendwie durchgucke, um zu gucken, was geht da gerade, was machen die eigentlich, wie ist das eigentlich? Dass ich irgendwie denke, oh Gott, ich glaube, ich muss ganz kurz mal so...
Ja, vielleicht einfach mal in die Natur einen Spaziergang.
Ja, einen Spaziergang machen.
Blüten angucken. Ja, genau, sich nicht überfordern auch damit. Weil letztendlich geht es ja auch darum, es geht ja auch um Entspannung, ganz banal. Also es hat ja auch was damit zu tun, dass man loslassen will, dass man sich entspannen will, dass man die Kontrolle abgeben will. Und ich glaube eben, das ist das soll nicht darauf hinauslaufen, dass das so wie so eine weitere politische Aufgabe wird und so eine Politarbeit im Schlafzimmer. So, nee, man braucht natürlich auch mal irgendwo einen Raum, wo man irgendwie loslassen kann und wo man irgendwie einfach auch mal albern sein kann oder Sachen machen kann, die irgendwie ein bisschen bescheuert sind. So, da würde ich, glaube ich, grundsätzlich für stimmen, dass man dem auch Raum gibt und sich da nicht überfordert.
Wobei das ja natürlich von feministischer Seite schon als so, also zumindest auch historisch schon immer so als Politarbeit verstanden wurde, ne? Also der Sex im Konkreten, aber eben auch gerade was für Beziehungen führe ich. Also dieses, okay, also wir schlafen jetzt nicht mehr mit Männern, wir wohnen jetzt nicht mehr mit Männern, wir...
Aber ich würde auch sagen, also das ist irgendwie so ganz klar, dass das politisch ist, diese Ebene, aber auch schon allein, wenn man vielleicht eine feministische, gesellschaftskritische Auseinandersetzung oft führt, dann schleicht die sich ja trotzdem dann auch ein, auch beim Sex, auch wie ich Sex habe, auch vielleicht manchmal nicht genau in dem Moment, aber vielleicht dann danach zum Beispiel, das, was war das eigentlich oder... Ist es eigentlich so gut, dass ich das gut finde? Oder es fühlt sich dann doch auf einmal komisch an? Also das ist ja irgendwie schon, finde ich, auf einer viel kleineren Ebene, die vielleicht nicht per se so politisch ist, aber schon damit muss ich dann umgehen.
Also ja, ich verstehe, was ihr meint. Also eher, als was ich sagen würde, so Feministinnen, Genossinnen, wir müssen jetzt mal kurz unsere Fantasien überprüfen und gegebenenfalls ändern und anpassen, würde ich, glaube ich, eher sagen, nee, ich wünsche mir Verhältnisse, in denen ich machen kann sexuell, worauf ich Bock habe und sei es noch so weird oder sei es noch so, dass ich denke so, naja, wo kommt das denn jetzt her? Ohne, dass ich Angst haben muss. Ohne, dass ich Angst haben muss, dass das als Unterwerfung verstanden wird oder dass das irgendwie Aggressionen hervorruft oder dass das irgendwie bei Gericht gegen mich verwendet werden kann, falls ich mal jemanden anklagen muss wegen einer Übergriffigkeit. Und da, also ich sehe eher, glaube ich, da ein bisschen das Problem. Also nicht so die Frauen oder die feministischen Leute, die müssen jetzt erstmal ihr Begehren bereinigen, sondern wie beschissen ist das eigentlich, dass man irgendwie sich nicht sicher sein kann, dass man sich damit nicht ins eigene Fleisch schneidet, wenn man etwas auslebt oder ausprobiert oder auch Aspekte hat in seiner Sexualität, die jetzt nicht wahnsinnig die Speerspitze der Gleichberechtigung darstellen. Aber also vielleicht tatsächlich würde ich für das Recht auf Privatheit auch plädieren und sagen, es muss auch möglich sein, dass Sex auch ein Raum ist, in dem man was auslebt, was nicht eins zu eins übersetzbar ist in die eigenen politischen Forderungen oder in das, wie man sich ein Zusammenleben vorstellt. Und das Problem ist aber eben, dass das noch so nah beieinander ist und dass das Äußere so doll auf das Innere einwirkt, dass dieses Innere halt, ja, dass man da eben sich oft nicht so safe fühlt, wie man es gerne wollen würde.